Freude an Schöpfung. Das ist ein Heimspiel heute, kann man sagen. In einer so naturverbundenen Region, wie wir dürfen wohnen. Ich glaube, es ist vielen gleich gegangen. Wie der Tino, den du erzählt hast, sich zurückerinnert an Erlebnisse, die sie irgendwann oben auf einem Gipfel waren und einfach etwas erlebt haben von dieser Grösse in dieser Schöpfung. Ja, ich selber bin ja nicht hier aufgewachsen, sondern im Seeland. Ich war noch nie auf einem 4000er und so auf dem Wildstrub. Das wäre eigentlich noch so ein Traum von mir, mal mit der Ski dort rauf. Aber mit Freude an Schöpfung ist mir sofort mein Erlebnis in Sinn gekommen. Heute ist es ein bisschen anders, aber während meiner Jugendzeit in Biel haben wir manchmal wochenlang Nebel gehabt. Nicht einfach eine, sondern zwei oder drei. Und zwar richtig dick. Nicht unter dem Nebel, sondern mitten drin. Einfach nass, alles diffus. Und im Radio jeden Tag oben blau, unten grau. Und meine Mutter ist im Baselland aufgewachsen. Sie hat das mit dem Nebel nicht so in den Genen gehabt. Sie hat uns den Abend ins Auto gepackt und wir sind raufgefahren auf Macklingen. Und wenn das nicht gelangt hat, weiter auf Prädorwein. Und das sind genau die Erlebnisse, die du vielleicht angesprochen hast, aber noch krasser. Weil nach zwei, drei Wochen hast du vergessen, wie es eigentlich ist. Und plötzlich spürst du die Sonne, plötzlich siehst du den Schnee, plötzlich, ja, das ist jetzt das Töpfchen von mir, hat man ferne Berner Alpen gesehen. Und man kommt nicht mehr raus aus dem Staunen. Man ist ganz sicher nicht allein dort oben, weil die halbe Stadt dort steht. Aber jeder hat so das Lachen auf dem Gesicht und man spürt etwas von dieser Freude an Schöpfung. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe für immer bestehen. Der Herr hat Freude an dem, was er geschaffen hat. Wenn der Herr die Erde ansieht, dann erbebt sie. Wenn er die Berge berührt, dann rauchen sie. Ich will dem Herrn singen, solange ich lebe. Ich will meinen Gott loben, solange ich auf Erden bin. Meine Gedanken sollen ihn erfreuen, denn auch ich freue mich am Herrn. Doch alle Sünder sollen von der Erde verschwinden, sodass es keine Gottlosen mehr gibt. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja. Das ist der Schluss von dem Psalm 104, wo wir schon den Anfang in Lesung hören durften. Der Herr hat Freude an dem, was er geschaffen hat. Unsere Freude an Schöpfung ist eine Antwort auf die Freude von unserem Gott. Wir können auch sagen, die Freude, die wir empfinden am Leben, verbindet uns mit der Freude vom Schöpfer, was sich zutiefst gewünscht hat, dass wir existieren. Der Herr hat Freude an dem, was er geschaffen hat. Es ist nicht nur sehr gut, seine Schöpfung ist überwältigend. Geht es dir oft auch so? Überwältigend kreativ, überwältigend genial, überwältigend komplex. Und so steht es im Vers 24 von dem Psalm: Herr, welche Vielfalt hast du geschaffen? In deiner Weisheit hast du das alles gemacht. Die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Aber die Schöpfung ist nicht einfach eine Machtdemonstration von unserem Gott. Es ist eine berührende Bildersprache in diesem Psalm, wo der Psalmdichter die Verbundenheit mit seinem Werk ja zum Ausdruck bringt. Ich habe es schon gelesen. Wenn der Herr die Erde ansieht, dann erbebt sie. Wenn er die Erde berührt, dann rauchen sie. Gott hat sich nicht gelangweilt abgewendet und irgendein neues Projekt gestartet. Mir geht es oft so, wenn man irgendwann fertig ist, hat man einen kurzen Moment Freude und nachher geht man zum Nächsten. Unser Gott bleibt verbunden mit seiner Schöpfung. so bildhaft ausdrückt, wie leidenschaftlich er verbunden bleibt. Er freut sich, er beobachtet das Treiben auf dieser Welt, berührt Berge und seine Macht lässt die Welt erbeben. Ja, weil Gott sich über seine Schöpfung freut, sollen wir uns auch freuen. Ganz einfach. Wir erst recht, denn liebevoll hat unser Schöpfer unsere Lebensumwelt gestaltet. Und ist klar, für das braucht es ja nicht wirklich eine Aufforderung. Für das braucht es doch auch nicht eine Predigt. Freude an Schöpfung, das geht ganz von selber. Sobald man mit offenen Augen um sich herum schaut. Die Frage ist eher, was soll die Freude in meinem Leben auswirken? Welches Verhalten soll sie bewirken? Das sind eigentlich zwei Dimensionen enthalten. Ein Verhalten in Bezug zur Schöpfung und natürlich auch ein Verhalten in Bezug zu unserem Schöpfer. Der biblische Auftrag lautet, wir sollen die Welt bewirtschaften. Das bedeutet aber nicht, dass wir sie ausbeuten und zerstören. Und irgendwie sind wir doch an diesem Punkt. Der Antrieb in der Freude vor Schöpfung soll doch sein, dass wir zu dieser Schöpfung Sorge tragen. Mir mag das immer ein bisschen, dass wir säkulare Aktivisten brauchen, die uns Christen darauf aufmerksam machen, dass die Schöpfung fragil ist. Dass sie Sorgfalt braucht. Dass die Ressourcen nicht unbeschränkt sind. Vor ein paar Wochen ist doch die Grenze überschritten worden zu 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Habt ihr das mitbekommen? Ist noch nicht lange her. Und mir hat das Wunder genommen und habe mal die Wachstumskurve angeschaut und bin eigentlich doch erstaunt gewesen. Wer unter uns hat Jahrgang 1974? Ist jemand da? Ich bin einigermaßen in der Nähe mit 76. Hast du gewusst, wo du geboren worden bist? Es waren noch halb so viele Menschen auf dieser Welt. Das ist doch krass. In weniger als 50 Jahren eine Verdoppelung. Und auch wenn sich die Kurve langsam ein bisschen abschwächt, so wird auch im 2023 jeden Tag die Bevölkerung um 250.000 zunehmen. Das heisst, Ende Jahr an Silvester kannst du anstoßen, plus eins Deutschland. Ist doch krass. Und jeder von diesen Menschen hat genau das gleiche Recht auf Ressourcen wie du und ich. Und mir hilft das persönlich, das ab und zu sich wie die abstrakten Zahlen irgendwie abzubrechen, um zu merken, ja, nein, eigentlich brauche ich keinen Supercomputer mit einer Wahnsinnsprognose, sonst liegt auf der Hand, wir müssen Sorge haben zu dieser Welt. Die Ressourcen sind nicht unbegrenzt. Weil sich Gott darüber freut, was er geschaffen hat, wollen wir Sorgen tragen. Das ist Bezug zu unserer Schöpfung. In Bezug zu unserem Schöpfer selber soll uns die Freude anhalten, seine Grösse und Herrlichkeit zu erkennen. Wir haben es von Martin gehört, dass das eines der Effekte ist, wenn man so auf einem Bergspitz steht, dass man selber klein wird und Grösse und Herrlichkeit Gottes erkennt. Vers 31 von unserem Psalm steht, die Herrlichkeit des Herrn bleibe für immer bestehen. Israel, zur Zeit, wo der Psalm geschrieben worden ist, war ja umgeben von Völkern, die die Schöpfung selber angebetet haben. Ägypten, der Sonnengott, die Sonne, die Völker Kanaans, der Baal, Gott vor Fruchtbarkeit. Aber nicht die Schöpfung, nicht Teil der Schöpfung, sondern ein Schöpfer ist unser Gott. Der die Anbetung verdient. Und ich denke, hier auch Naturschutz und Klimabewegung eine ganz grosse Schlagseite, dass sie nicht weiter sehen, auf den Schöpfer schauen. Unser Psalmdichter zeigt uns, welche Reaktion angemessen ist. Er ruft aus, Ich will dem Herrn singen, solange ich lebe. Ich will meinen Gott loben, solange ich auf Erden bin. Spürst du, wie ernst ihm das Anliegen ist? Er sagt, solange dass ich da bin, solange mein Herz schlägt, solange dass ich Kraft habe, meine Lippen zu bewegen, soll meinem Gott Ehr entgegenkommen. Die Herrlichkeit des Herrn bleibt für immer, aber meine Zeit hier auf dieser Welt, ins Preisen, ist beschränkt. Wegen dem fangen wir heute an. Ich weiß nicht, wie dein Alltag ist. Aber sehr viele erleben ihren Alltag als irgendwie hektisch. Und mir kommt wie nicht dazu, zum Innehalten. Wegen dem müssen wir es ganz bewusst machen. Mir ist der Sinn gekommen, als unsere Kinder klein waren. Wie ist doch jeder Spaziergang eine Geduldsprobe? Schnell ins Dorf hat es gar nicht gegeben. Da ist ein Schneckli und ein Blümli und ein Vögeli. Und immer nach zwei Schritten ist wieder innehaltend angesagt. Das wäre eigentlich ein gutes Training gewesen für mich. Genau die Haltung einzutrainieren, die der Psalmist uns hier vorlebt. Zu sehen, was Gott tut. Und nicht nur über einen Schneck zu staunen, sondern dass der auf seinem Schleim vorwärts gleiten kann. Wie genial doch unser Schöpfer ist. Und ihm dafür die Ehre zu geben. Wir wollen uns das antrainieren. Ihr Schöpfung, die Herrlichkeit vom Schöpfer zu erkennen. Aber schau, unser Psalmist geht noch einen Schritt weiter. Er zieht ganz einen überraschenden Schluss eigentlich, wobei folgerichtig. Meine Gedanken sollen den Herrn erfreuen. Was meint er damit? Ich glaube, er will aus Folgendes raus. Gott hat Freude an seiner Schöpfung. Ich bin Teil von seiner Schöpfung. Also soll er doch auch an mir Freude haben. Also soll er, wenn er auf mich schaut, mein Leben sieht, meine Pläne, meine Entscheidungen, mein Tun, mein Reden, soll das unseren Gott erfreuen. Mein Denken und Sinnen. Wenn Gott unser Denken und Sinnen sieht, soll ihn das erfreuen. Das ist eine ganz entscheidende Frage, die wir uns immer wieder stellen sollen. Gott, du siehst mich. Freut dich, was du siehst. Das ist unser Gewissen, ja, erster Hinweis, den wir ernst nehmen wollen. Vor allem ladet uns das Wort Gottes aber ein, immer wieder mit einem offenen, fragenden Herz vor unseren Gott zu kommen. Im Psalm 139 am Schluss steht doch, erkenne mein Herz. Prüf es und leite mich auf diesen Weg, der dir gefällt. Das ist genau die Haltung, die auch hier im Psalm 104 zur Sprache kommt. Das ist der allerschönste Antrieb für unser Gottesleben. Wenn Gott mich sieht, soll es ihn erfreuen. Und übrigens ist der einzig biblische Antrieb. Nicht aus Angst vor der Strafe sollen wir zur Ehre von Gott leben. Nicht aus Sorge, dass es nicht länger für den Himmel. Sondern das aufrichtige Anliegen, Gott mein Leben, gehört doch dir. Und wenn du mich siehst, soll es dich erfreuen. Wie sagt es der Psalmist, Vers 34, denn auch ich freue mich am Herrn. So wahr, wir sind so beschenkt. Und so gesegnet. Und der Gedanke, weiterdenkt, führt uns jetzt zu dieser Aussage, wo du vielleicht beim Zuhören am Anfang fast ein bisschen drüber gestolpert bist. Alle Sünder sollen von der Erde verschwinden, sodass es keine Gottlosen mehr gibt. Ist eigentlich nur folgerichtig. Gott freut sich an dem, was er geschaffen hat. Und der Mensch hat er mit Verantwortung und freiem Willen geschaffen. Und an Sünden hat er keine Freude. Darum kann er sich doch nicht freuen an Menschen, von Unrecht tun. Aufrichtig, wie der Beter offensichtlich ist, wünscht er sich, mögen doch all die Menschen verschwinden. Aber das Problem ist doch, bei dieser Logik, wer wäre denn noch da? Wer von uns könnte denn behaupten, ich habe keine Schuld? In meinem Leben gibt es keine dunklen Flecken. Wenn Gott mich sieht, dann jubelt er. Apostel Johannes sagt, niemand, außer man betrügt sich selber und macht sich etwas vor. Ich bin so dankbar, dass Gott einen viel besseren Weg hat, als der Psalmist hier vorschlägt. Statt der Sünder zu verbannen, verbannt Gott die Sünde. Er setzt bei Wurzeln an, nicht beim Sünder, sondern bei der Sünde selber. Und für das ist Jesus Christus auf die Welt gekommen. Am Kreuz hat er eine Lösung aufgerichtet, die Vergebung heisst. Jesus, der am Kreuz stirbt für unsere Schuld. Schuldlos. Aber für dich und mich. Und wegen dem können wir beten, vergib mir meine Schuld. Weil Jesus am Kreuz das erwirkt hat. Und das wunderbare Geschenk, ich glaube, das hat der Psalmist noch nicht so verstanden. Er führt uns Gott vor Augen als leidenschaftlichen Schöpfer, der sich freut über alles, was er geschaffen hat. Und je weiter hingern, dass wir kommen in der Bibel, erkennen wir, und Jesus hat das ganz ausdrücklich gezeigt, genau mit der gleichen Leidenschaft ist unser Gott auch ein Retter, der sich freut über jeden, der sich retten lässt. Jesus sagt im Lukas 15, bei jedem Sünder, der umkehrt, wird im Himmel eine riesige Freude sein. Ist das nicht wunderbar? Ja, vielleicht bist du in diesem Gottesdienst und hast vorher gedacht, also wenn Gott auf mein Leben schaut, hat er sicher keine Freude. Und womöglich hast du recht. Aber das kann sich genau jetzt ändern. Indem du umkehrst zu Gott, so wie es Jesus hier sagt, bei jedem Sünder, der umkehrt, bei dem wird eine riesige Freude im Himmel sein. Indem du die Hand ergreifst, die Jesus dir entgegenstreckt. Und du das Geschenk vom Kreuz in Anspruch nimmst, vergib mir meine Schuld. Weißt du was? Der mit seinem Schöpfer im Reinen ist, kann sich auch viel freier über die Schönheit von Schöpfung freuen. Da schließt sich eigentlich der Kreis. Und das wünsche ich uns allen. Heute ist ja der Start in die Gebetswoche. Und dem sind wir auch nicht einfach zusammengekommen, um sich eine Predigt anzuhören, sondern wir wollen auch miteinander beten. Und ich habe probiert, den Psalm und die Aussage von diesem Psalm zuzuspitzen auf drei Gebetsanliegen. Und ich lade uns alle ganz herzlich ein, die jetzt miteinander zu beten. Ich lade uns ein, dass wir miteinander aufstehen. Und wenn du sehr frei bist, darfst du mit deinem Nachbar beten. Und wenn du merkst, dem ist das ein bisschen unangenehm, dann bete doch einfach für dich ganz allein. Die drei Anliegen, vielleicht bleibst du bei dem stehen, der dich ganz besonders herausfordert oder anspricht. Und ich schließe dich ab mit Gebet. Wir beten miteinander.